So, ganz einen herzlichen guten Morgen von meiner Seite. Wir dürfen ins Matthäusevangelium einsteigen. Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Hat Hannah ja vorhin schon ein bisschen angekündigt, was da heute Morgen auf uns zukommt. Und da lese ich einmal aus der Luther-Übersetzung. Matthäus Evangelium, Kapitel 14, Verse 22 bis 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk entließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Diese Begebenheit wird ja mehrfach in den Evangelien erwähnt, immer wieder mit einer anderen Nuance, immer mit einem anderen Schwerpunkt. Und hier beim Matthäus-Evangelium kommen so gewisse kleine Aussagen uns entgegen, auf die ich heute Morgen so ein bisschen eingehen möchte. Wir haben ja gerade die Gelegenheit gehabt, gemeinsam zu beten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei ging, dass wir im Gottesdienst einfach Zeit haben, miteinander und füreinander im Gebet zu stehen. Es ist eine Besonderheit für die Gemeinde Gottes, dass sie zusammen beten darf, dass sie zusammen vor Gottes Thron stehen darf. Wer kann das schon? Ja, aber wir, die wir uns an Jesus halten, an Jesus glauben, wir dürfen gemeinsam vor den Thron Gottes stehen, dürfen ihm unser Herz ausschütten und wissen, er geht damit verantwortlich, seelsorgerlich und heilend um. Ist das nicht toll? Und genauso ähnlich geht es jetzt auch los in unserer kleinen Begebenheit hier. Es fängt ein bisschen ruppig an. Ja, im Vers 22, da erleben wir jetzt Jesus ein bisschen anders als sonst, nämlich nach diesem großen Fest, ja, diese Speisung der 5000, die da gerade stattgefunden hat, fängt jetzt Jesus an und schickt seine Jünger weg. Also er nötigt sie zu gehen. Er treibt sie weg. Also Luther schreibt hier, dass er sie treibt, ja, also weg hier. Also richtig unhöflich eigentlich, wenn wir das lesen. Bisschen eine Abart, dass man eigentlich Menschen, mit denen man viel unterwegs ist, mit denen man auch eng zusammen ist, dass man die im Grunde genommen von sich wegschiebt, wegtreibt, sie entlässt, wegschickt. Also Elberfelder übersetzt sogar mit, er nötigt sie, dass sie gehen. Das ist schon eine Steigerung von jedem, allem, was höflich ist. Ja, so ein richtiges Wegdrängen, Wegdrücken. Und Jesus schickt nicht nur die Jünger weg, sondern er schickt auch die Menschen weg, mit denen er sich jetzt so eine ganze Zeit auf diesem Hügel bei der Speisung der 5000 aufgehalten hat. Also die ganzen Menschen, die ihm zugehört haben, die interessiert waren an ihm, die ihm das, was er zu sagen hatte, wirklich auch glauben wollten. Vielleicht haben sich da Menschen bekehrt, da war eine große Aufmerksamkeit. Und Jesus schickt auch die weg. Und interessanterweise schickt er die Jünger noch weg, bevor er die Volksmenge wegschickt. Also der hat da noch eine Staffelung drin. Er lässt die Jünger nicht dabei sein, als er die Volksmenge entlässt. Er gibt den Jüngern nicht die Chance, dieses wahnsinnige Gotteserlebnis, dass da aus so wenig Lebensmittel so viel passieren konnte. Er lässt ihnen nicht die Chance, dieses Erlebnis mit bis zum Ende, bis zum Schluss mitzuerleben. Die Jünger dürfen nicht dabei sein, wenn Jesus diese große Menschenmenge entlässt. Das ist so, als würden wir Besuch kriegen, ein Haufen Leute kommen zu uns nach Hause und wir haben eine tolle Zeit, beste Geschichten erzählt, ja, ein Abend, den wir nicht vergessen werden, der in die Geschichte eingeht. Und bevor dann die Leute wieder gehen, werden wir weggeschickt. Dabei waren wir vielleicht mit Gastgeber. Wir haben vielleicht mit am Tisch die Leute versorgt, so wie die Jünger jetzt hier bei den 5000. Die wären doch sicherlich gern dabei gestanden, hätte gern, also im bildlichen Sinne gesprochen, am Ausgang gestanden, den Leuten die Hand gegeben und gesagt, war schön, sie kennenzulernen. Danke für die Gemeinschaft. Wie schön ist es, wenn man so ein Erlebnis abschließen kann. Und Jesus erlaubt es den Jüngern nicht. Er schickt sie einfach weg. Wozu macht es Jesus? Der Anlass dafür wird ganz klar formuliert. Jesus will alleine sein. Im Vers 23 wird es beschrieben, dass er alleine eine Zeit mit dem Vater haben will. Er will beten. Und jetzt haben wir ja gerade vor dem letzten Lied diese gemeinsam gebetet. Und das gemeinsame Gebet ist doch so was Reichhaltiges, so was Wertvolles, so was Segnendes, weil wir auch das miteinander hören müssen, dass der rechts und links betet und wir dadurch gesegnet werden, auch durch dieses Gebet. Aber Jesus will hier nicht das gemeinsame Gebet. Er will die Jünger nicht dabei haben, wenn er betet. Er sucht wirklich eine physische Distanz. Und hier heißt es, er geht allein für sich. Katidian steht hier im Griechischen. Er geht allein für sich auf den Berg. Also er sucht wirklich eine physische, eine körperliche Distanz. Er will die Leute jetzt nicht mehr um sich haben. Und dieses Alleinsein braucht er wohl, um sich im Gebet vielleicht anders konzentrieren zu können, als wenn er jetzt mit vielen Leuten zusammen gewesen wäre. Dass er auf den Berg steigt, das kommt in der Bibel immer wieder vor, dieses, dass man auf dem Berg sozusagen die Gottesnähe gesucht hat. Ja, da kommen die Bilder aus dem Alten Testament mit Elia auf dem Karmel oder Mose auf dem Berg. Dieses in der Nähe Gottes sein, in einer ganz besonderen Art und Weise. Und auch hier kann man es vielleicht irgendwie auch ein bisschen deuten, Jesus geht auf den Berg in diese Gottesnähe, in diese Verbundenheit mit dem Vater, um die zu genießen, um da bei ihm sein zu können. Aber im Vers 23 sehen wir, dass er nicht nur allein auf den Berg geht, sondern dass es nochmal eine Steigerung in diesem Vers gibt. Da heißt es am Ende vom Vers 23, und am Abend war er dort allein. Also er steigt nicht nur allein auf den Berg hoch, nicht nur körperliche Distanz, physische Distanz, um beten zu können, nicht um die Leute abzuschütteln, sondern um beten zu können, um den Vater zu suchen. Und dann heißt es, am Abend war er dort allein. Das griechische Wort für diesen zweiten Teil im Vers 23 ist nicht mehr katidiam, wie am Anfang, sondern hier wird das Wort verwendet monos, mono, einsam. Also die richtige Übersetzung im Deutschen wäre übersetzt mit Mutterseelen allein. Und wenn man diesen Vers liest, denkt man, was passiert hier eigentlich? Wie kann Jesus auf dem Berg die Nähe Gottes suchen, ins Gebet gehen? Wir denken direkt an den Berg der Verklärung und sonst irgendwas, wo man weiß, wenn Jesus mit dem Vater alleine ist, was für eine Heiligkeit. Und jetzt lesen wir hier, er ist Mutterseelen allein, vereinsamt, da oben auf dem Berg. Hat alle weggeschickt und erlebt Gebetszeit als einsame Mutterseelen-Alleinsein-Zeit. Und da merken wir, was Gebet eigentlich auch bedeutet. Ne? Dieses Herausgenommensein aus diesem ganzen Rhythmus des Alltags. Und wenn man sogar sich auch noch von Mitchristen, Mitmenschen, die mit einem unterwegs sind, nochmal zurückzieht und nochmal mehr hineingeht in die Gottesbegegnung. Dass von uns Menschen, von unserem Menschsein, ja, wie allein wir vor Gott sind als Menschen. Als ich diesen Text hier so angeguckt habe, habe ich gedacht, es muss ähnlich sein wie beim Sterben. Da sind wir dann auch Mutterseelen allein. Da kann keiner mit. Und da stehen wir ganz allein vor unserem Schöpfer. In aller Klarheit. Ohne irgendwas rechts und links. Kein Schnickschnack mehr drum und dran. Und Jesus ist dort nicht eine Sekunde. Nee, er verbringt da mehr als die halbe Nacht. Und dann merken wir, dieses Mutterseelenalleinsein vor dem lebendigen Gott ist nichts, was uns Angst machen muss. Sondern Jesus dehnt diese Zeit unglaublich aus. Ja. Der weiß, die Jünger, die sind schon auf dem See, die haben Wahnsinnsnot und er ist auf diesem Berg Mutterseelenallein und er bleibt mit dem Vater zusammen. Und da merken wir auch hier diese Diskrepanz wieder zwischen dem, was wir Menschen als normal und richtig empfinden und dem, wie uns Gott sich hier eigentlich immer wieder auch zeigt, dass Jesus dieses Alleinsein ausschöpft in einer Länge, wo wir doch nebenan sehen in dieser anderen Szene, dass die Jünger auf dem Meer sind und in einer ganz großen Not stecken. Und da merken wir immer wieder, unser menschliches Denken von Gott und Gottes Denken zu uns Menschen, das passt einfach nicht zusammen. Man kann zwar davon ausgehen, okay, die Jünger, die kennen sich aus mit Wasser, die wissen, wie man ein Boot steuert, das sind alles Fischersmänner, die sind eigentlich in ihrem Element. Ja. Also Jesus hat eigentlich keinen großen Fehler gemacht, diese Männer mit einem Schiff übers Wasser zu schicken, weil eigentlich kennen sie sich da aus. Also vor allem auch in der Nacht. Das war ja jetzt kein Metier, wo sie sagen, keine Ahnung, wie das geht. Ja. Und trotzdem, obwohl sie sich sicher sein könnten, haben sie ein Verlorensein, eine Not, aus der sie fast nicht rauszukommen scheinen. Das kann man sich auch ganz schwer vorstellen. Wenn wir in unserem Element sind, wenn wir in der Materie, wo wir sagen, da kennen wir uns aus, ja, wenn man uns da alleine lässt, ja, das machen wir doch mit links. Wir sind organisiert, na, wir sind strukturiert. Wir kommen in dem Element, wo wir uns zu Hause fühlen, da kommen wir doch klar. Da kann Jesus, solange er will, auf dem Berg beten. Ja? Da kann er sich voll auf uns verlassen. Aber selbst hier, ja, mit diesem Sturm, mit diesem Wind, selbst diese erfahrenen Bootsmänner kommen an ihre Grenzen und kommen nicht weiter. Werden nach diesem großen Erlebnis auf dem Berg mit dieser Speisung der 5000 sowas von in die Realität zurückgeschossen, dass sie jeden Bezug ja, zu etwas, was sie von Jesus kennengelernt haben, verlieren. Und das dürfen wir nicht aus dem Kopf lassen. Ne? Während die große Not haben, macht Jesus einen auf Mono. Mutterseelen allein. Und wenn wir uns diese Szene vorstellen und an Johannes 17 denken, wo Jesus sagt, und ich bete für euch, dass euer Glaube nicht aufhört, dann wissen wir, was er tut, wenn er alleine vor dem Vater steht. Er betet für seine Jungs. Er betet für seine Kinder. Er betet für seine Freunde. Er betet für die mit ihm unterwegs sind, die sich auf ihn verlassen wollen. Eigentlich ist Jesus doch so ganz nah dran an diesen 12, obwohl er so ganz weit weg ist. Und dann kommt er, geschieht dieses Wunder in der Zeit so zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Da kommt dann dieses Wunder, dass Jesus auf dem Wasser einhergeht. Das ist dieses, dass Jesus da, dieses Wort heißt Peripateo, er geht spazieren, ja. Also er wandelt auf dem Wasser. Also der hat jetzt nicht, okay, Gebetszeit ist fertig, jetzt schieße ich aber was von los, damit die meine Hilfe kriegen, sondern er geht dann jetzt da über dem Meer spazieren. Und diese Dimension war im jüdischen Denken, jemand, der über das Meer wandelt. Das weiß man aus dem Alten Testament, es ist eine Eigenschaft, die nur Gott zusteht. Und da zeigt Jesus eigentlich, da kommt diese geistliche Dimension rüber, dass er sich zeigen will als der Christus, der Gottessohn. Er tut etwas, was für einen Juden nur Gott kann. Und das ist ja nicht irgendwie, dass er so mit dem Kopf oben irgendwie schwimmt, sondern er wandelt, er spaziert da. Ja? Er ist unterwegs. Einfach so. Und das ist die eine Seite, diese Dimension geistlich zu verstehen, der tut etwas, das kann nur Gott. Und auf der anderen Seite dieses Verstehen, nachvollziehen wollen, wieso beeilt er sich nicht? Warum hat er so ein anderes Tempo als ich? Und immer wieder merken wir hier, das Zeitverständnis Gottes und das Zeitverständnis von uns Menschen hat nichts, das geht immer diametral entgegen. Wir erinnern uns vielleicht an Lazarus, der ist schon tot. Und er war dort immer noch einen Tag. Ja? Dass er sich auch gar nicht von unserem menschlichen Anliegen treiben lässt. Dass er sich gar nicht hineinnehmen lässt in unsere Not. Und das ist schon fast eine Provokation, das ist schon ein Ärger. Ja? Denn man wünscht sich doch, dass Jesus ein bisschen Gas gibt und dass er mal hier so mal ansteht und sagt, okay Leute, ihr habt Angst, okay, ich sorge dafür, dass ihr eure Angst verliert. Zack, zack. Ja? Aber da passiert gar nichts. Im Gegenteil, mitten im Sturm, mitten im Wind, fängt Jesus ein Gespräch an. Ja? Nicht nur, dass er da spazieren geht, als wäre er da irgendwie am Sonntagnachmittag bei Sonnenschein unterwegs, sondern er fängt es an, mit denen in der Not, in dem Sturm ein Gespräch zu führen. Er sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Was will man jetzt damit, gell? Jesus hat ja gar kein Interesse jetzt hier, für Sicherheit zu sorgen. Er hat gar kein Interesse, den 12 da aus der Patsche zu helfen. Dieses Gespräch, was Jesus jetzt mitten im Sturm, ich weiß gar nicht, wie sie sich unterhalten haben, haben die sich angeschrien oder was? Ja, also mitten im Sturm fängt er an, diese 12 Jünger zu ermutigen. Und zwar nicht in Bezug auf die Situation, Jungs, haltet durch, ihr macht das schon, ich glaube an euch, ja, sondern er ermutigt sie in der Beziehung zu sich selbst. Also er wünscht, dass die 12 Jünger Frieden finden, indem er sagt, ich bin's. Das können sie nicht ganz so glauben, aber darauf ist Jesus aus. Er will, dass in der Not seine Person das ist, was Frieden gibt. Dass er das Wunder tun kann und den Sturm stillt, das ist natürlich klar. Aber Jesus will ja nicht, dass sie an seine Wunder glauben, sondern dass sie an ihn glauben. Und deswegen lässt er diesen Sturm, der geht weiter und weiter. Und er sagt, fürchtet euch nicht, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Bindung. Er will jetzt in der Not eine Bindung. Und die sind gar nicht in der Lage dazu. Die sind völlig überfordert, sie kriegen es gar nicht mehr koordiniert. Wir sehen da ja, er soll ein Gespenst sein und so weiter und so fort. dieses in der Not klar zu kriegen, Jesus ist jetzt da. Und das reicht. Das bringt uns komplett an unsere Grenze. Aber genau das will Jesus in mir rauskitzeln. Wenn er mich in die Not reinbringt, wenn er mich in diesen Sturm reinsetzt, dann will er aus mir rauskitzeln, dass ich sage, Jesus, sei bei mir. Sei mir jetzt nah. Gib du mir jetzt, sei du mir jetzt Sicherheit. Meinte Petrus möchte ja direkt die Erfahrung sammeln, ja, direkte Umsetzung. Aber auch er sagt, es geht nicht. Obwohl Jesus in der Situation jetzt da ist, schafft er es nicht. Wirklich nur auf ihn zu schauen und zu sagen, Jesus, du bist da, jetzt ist alles gut. Und dann merken wir, wie begrenzt wir Menschen einfach auch sind. Wie wenig Glaube in uns natürlich veranlagt ist. Sondern dass es ein geistliches Training ist, dass Jesus diesen 12 Jüngern hier schenkt und uns in unserem Leben immer wieder ermöglicht. Erst in dem Moment, als Jesus dann tatsächlich im Boot drin ist, hört der Sturm auf. Und dann kommt auch das, was sich Jesus eigentlich wünscht. Das Bekennen. Wenn wir bekennen wollen, wer Jesus Christus ist, brauchen wir Erfahrungen. Eine Theorie bekennen ist nicht glaubwürdig. Wir brauchen die Lebenserfahrung dazu. Und dafür geht Jesus mono ins Gebet. Und schickt uns in so manche Not, damit wir uns erinnern an diese kleine Aussage, er ist da. Und wenn wir dann halten, festhalten, er ist bei mir, dann wird das zu mir in meinem Leben die Überwinderkraft und mein Bekenntnis. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, für deine Liebe, für deine Geduld, für dein Dasein und für dein Beten für uns. Und ich danke dir dafür, dass du uns Möglichkeiten gibst, zu trainieren und zu lernen, dass du da bist. Und schenk, dass wir in diesem Training mehr und mehr lernen, auf dich zu schauen, damit wir dich ehren können mit unserem Leben. Amen.